3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen hier da draußen zu einer neuen Folge von The People Equation. Im Herbst haben wir hier mit dem wunderbaren Manuel Hertwig über das mitunter komplizierte, aber häufig auch erfolgsentscheidende Zusammenspiel zwischen CEO, CFO und dem Vertreter des Finanzinvestors gesprochen, dem die Firma gehört. Das war sehr aufschlussreich. Heute schauen wir uns ein anderes wichtiges Management-Dreieck an, denn der Einsatz von Beiräten wird in unserem Mittelstand immer beliebter, sowohl im Private-Equity-Umfeld als auch bei Familienunternehmen. Und damit wächst auch die Sensibilität für die Qualität der Beiräte und die Art, wie sie sich einbringen. Aber noch ist die Qualität von Beiräten ziemlich heterogen, was nicht selten dann auch zu Enttäuschungen führt. Was in Sachen Beirat da draußen gerade passiert und was die Best Practices bei der Beiratsarbeit sind, darüber wollen wir heute sprechen. Unser Stargast ist Dirk Freiland. Dirk ist Gründungspartner der Corporate Finance Beratung Clearfield hier in Deutschland und Vorstand des Vereins Beirat BW e.V., dessen Ziel es ist, Beiräte auszubilden und deren Qualität zu steigern. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, lieber Dirk.
Vielen Dank, freue mich.
Und ich freue mich auch heute wieder über sachkundige Verstärkung in Gestalt meiner beiden wunderbaren Co-Hosts Paul Taaf und Jens Arzleben. Hallo ihr zwei.
Moin.
Morgen.
Dirk, teilst du unsere Beobachtung, dass das Instrument der Beiräte im Mittelstand häufiger als früher eingesetzt wird und tendenziell auch mit mehr Sinn und Verstand?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von unserem Verein. Wir sehen ein größeres Interesse zum Thema Beirat-Aufsichtsrat im Mittelstand. Und was uns besonders freut, und das ist ja auch das Ziel unseres Vereins, wir sehen eine gewisse Professionalisierung. Was verstehen wir darunter? Sehr häufig haben wir im Mittelstand den klassischen Beirat, bestehend aus dem Steuerberater, dem Rechtsanwalt und dem Senior der Familie. Die sind alle drei wichtig. Wenn ich jetzt aber Geschäftsführer bin, angestellter Geschäftsführer und einen Sparringspartner suche, dann kann ich hier nicht unbedingt die unternehmerischen Impulse erwarten oder die Unterstützung, die ein unternehmerisch geprägter Beirat mir bieten kann.
Was für Trends siehst du, Jens, in deiner Praxis? Und du, Paul, ihr seht ja auch oft Beiräte, beziehungsweise kriegt mit, wie Beiräte auf Leute wirken, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wird das professioneller?
Grundsätzlich gibt es ein größeres Verständnis darüber, dass das sinnvoll ist und wichtig ist. Ich kann das, was der Dirk sagt, halt auch bestätigen. Der typische Setup ist immer noch Leute, die dem Gründer oder dem Firmeninhaber nahestehen, weil es ein Vertrauensposten ist. Aber ich sehe schon auch aus dem Private Equity Umfeld ja sowieso, dass die Notwendigkeit, das Ganze zu professionalisieren, und auch da findet ein Generationenwechsel statt, dass das erkannt ist und auch jetzt sehr professionell und systematisch auch umgesetzt wird und Beiräte auch immer häufiger über Headhunter entsprechend gesucht werden und eben für die jeweilige Situation spezifisch besetzt werden.
Ja, absolut. Also meine Zeit in Private Equity, ich weiß noch, bei Advent haben wir immer sehr eng mit Industry Experts. Beiräte gab es nicht jetzt bei Advent, es gab ein Board of Directors, aber die waren immer gut bestückt mit Industry Experts, und Advent hat auch vorher, die hätten auch keinen Deal gemacht, wenn die Experten nicht dafür waren. Also die haben es sehr, sehr wichtig genommen. Und dann später DBAG, die Beiräte, ja, doch sehr aktiv, und man hat auf sie gehört. Ich kann das heute jetzt direkt nicht so beurteilen, aber eine Professionalisierung würde mich nicht überraschen. Das ist eine Entwicklung, was man heute in vielen Bereichen sieht.
Über diese beiden Sphären werden wir jetzt gleich noch sehr detailliert sprechen, über das Private Equity Umfeld und über den Mittelstand. Anfangs vielleicht mal die Frage, was sind denn eigentlich die Aufgaben von Beiräten? Es ist ja oft wichtig, das zu definieren, wenn ich die Leute auswähle. Jetzt hast du dir gesagt, früher waren es öfter Steuerberater. Das sind ja jetzt Leute, die einen bestimmten Advice geben können, aber vielleicht auf strategischer Ebene nicht zwingend die richtigen sind. Paul hat von alten Unternehmern gesprochen, die Industriebeiräte sind, die sicherlich ein anderes Setup mitbekommen. Dirk, was sind denn so deiner Beobachtung nach die Erwartungen an Beiräte, was die eigentlich bringen sollen? Sollen die überwachen? Da würde ich eher einen Steuerberater sehen, oder sollen die Impulse setzen? Da würde ich eher einen Industriebeirat sehen.
Das Wort Aufsichtsrat beschreibt es ganz gut. Der Aufsichtsrat macht Aufsicht und gibt Rat. Beim Beirat ist es im Endeffekt das Gleiche. Da gibt es ja, je nachdem, wie ich es ausgestalte, auch keinen Unterschied. Der soll natürlich auch aufpassen, je nachdem, wie das Unternehmen ausgestaltet ist. Häufig in Familienunternehmen. Wir haben verschiedene Familienstämme. Manchmal ist keiner der Familienstämme im Unternehmen aktiv, manchmal ist nur einer aktiv, und die anderen gucken natürlich sehr genau drauf. Und zum anderen soll er auch Rat geben. Er soll aber kein Berater sein. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir sehr stark drauf gucken. Der Beirat ist ein Sparringspartner. der soll hier Rat geben, der soll Impulse setzen und der soll auch mal Hilfestellung geben bei den, wie ich immer sage, den nicht alltäglichen Problemen eines Geschäftsführers. Ja, also Sparringspartner ist ganz wichtig und Impulse setzen. So, jetzt kommen wir ja wieder mit dem Steuerberater und Rechtsanwalt. Natürlich sind die wichtig, aber das sind meine täglichen Berater im Unternehmen, die mit meinen täglichen Problemen helfen. Wenn wir jetzt gerade die heutige Zeit sehen, wo es natürlich ein bisschen turbulent zugeht, da ist es sicherlich hilfreich, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich einen guten Beirat habe, der mir dann hier mal mit Ideen zur Seite steht und mir auch mal bei schwierigen Situationen aufzeigt, was wir machen kann. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch wirklich mal Impulse setzen. Ich kenne natürlich meine Branche und mein Unternehmen sehr, sehr genau. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann brauche ich halt auch mal einen externen Impuls.
Was für Leute sind deiner Meinung nach für solche Aufgaben besonders gut geeignet?
Wir beim Beirat sagen immer, das sollten Personen sein, die selber schon mal eine Geschäftsführung waren. Das ist bei uns eine Bedingung. Die täglichen und nicht alltäglichen Herausforderungen kennen, die Branche kennen. Aber es ist auch wichtig, dass ich mir vielleicht mal jemand aus einer anderen Branche reinhole. Schönes Beispiel, ich war neulich bei einem Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen einen Beirat aufbauen. Und dann war ich bei der Gesellschafterversammlung, da saßen 30 Leute. Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen einen Branchenexperten. Da sage ich, okay, jetzt habt ihr hier ja schon 30 Branchenexperten. Wäre es nicht sinnvoll, sich mal jemand Fremdes zu holen? Also aus einer anderen Branche, in die ihr vielleicht rein wollt. Und wir sehen eine verstärkte Nachfrage zum Beispiel nach Beiräten, die Technologieerfahrung haben, die schon erste Erfahrungen mit KI haben, die einfach den Unternehmen auch so ein bisschen in der Transformation helfen. Da sehen wir einen hohen Bedarf gerade.
Jetzt möchte ich gerne noch fragen, was ihr so in eurem Verein macht, denn das fand ich ganz interessant. Ihr bildet ja tatsächlich Beiräte aus und sorgt dafür, dass dieses Professionalisierungsniveau weiter ansteigt, beziehungsweise dass da auch ein systematischer Prozess dahinter steht. Was für Lerninhalte umfasst denn diese Ausbildung, wenn ich bei euch vorbeikomme und Beirat werden möchte?
Also, einfach mal vorbeikommen. Also wichtig ist, wir sind kein Ausbildungsbetrieb, sondern wir verstehen uns als ein Kompetenzzentrum für das Thema Beiratswesen und Aufsichtsratwesen. Wir reden immer von beiden, weil je nach Unternehmensform ist es ja ein Beirat oder ein Aufsichtsrat. Ich kann den Beirat in der GmbH genau ausgestalten wie in der AG. Das ist ein Organ mit Rechten und Pflichten. Das Erste, was wir gucken, wenn jemand sich bei uns meldet, ist, ob er wirklich schon mal unternehmerisch tätig war und diese Themen kennt, ob er auch Führungsverantwortung hatte. Wir haben bei uns keine Berater, keine klassischen Berater. Wir haben auch keine von den Big Four, Big Five oder sowas, weil der Unternehmer, wir denken das immer aus Unternehmersicht. Was sucht der Unternehmer? Der sucht jemand, der seine Branche kennt. Der sucht jemand, der seine Herausforderungen kennt. Und nicht aus der Theorie, sondern aus dem echten Leben. Und der sucht jemand, der dieses Führungsproblem schon mal hatte. Wenn man mal so 100 Mitarbeiter hat, so wie bei mir, dann hat man ganz andere Probleme, als man mal als Berater gelernt hat. So, also das ist schon mal der Reinlichkeitsfaktor. Und dann, das haben wir bei uns in der Satzung auch so verankert, muss jeder Beirat eine dreitägige Ausbildung machen. Das ist manchmal für die Leute, die lange Geschäftsführer waren, etwas ungewöhnlich. Aber wir gehen dann darauf ein. Das Erste, es geht 3 Tage, ist eine Präsenzschulung, sind meistens so 20, 25 Teilnehmer. Alles Leute mit einem ähnlichen Hintergrund. Und dann geht es um die haftungsrelevanten Themen. Je nachdem, wie das ausgestattet ist, habe ich natürlich Rechte und Pflichten und habe auch Haftungsthemen. Dann das Thema Finanzen, wenn ich in einer Aufsichtsfunktion bin, auf was muss ich achten, wenn ich mir Jahresabschlüsse angucke? Klar, ich kenne das als Geschäftsführer, wobei ich bin dann immer überrascht. Bei dem Blog kommen relativ viele Fragen von erfahrenen Geschäftsführern, weil ich mit einer anderen Brille drauf gucken muss. Dann wird auch von Experten erklärt, bei einer Konzernberichterstattung, wo musst du denn drauf gucken? Was sind denn typische Dinge, wo man was verstecken kann? Was sind Dinge, da musst du reagieren, da musst du nachfragen? Das ist ja auch meine Kontrollfunktion ausüben. So, dann haben wir aber auch Themen wie Nachhaltigkeit aus Sicht der Bank, Nachhaltigkeit aus Sicht der Wertschöpfungskette. Wir haben das Thema Insolvenzrecht. Auch das ist leider momentan wichtiger. Ich werde das Unternehmen als Beirat nicht durch die Insolvenz begleiten, aber ich muss natürlich gucken, was sind Indikatoren, wo muss ich jetzt die Hand heben und sagen, Jungs, jetzt müssen wir aber aufpassen. Dann haben wir das Thema Nachfolge, selbstverständlich. Wir haben aber auch Themen Digitalisierung. Wie kann KI die Beiratsarbeit unterstützen? Sehr, sehr spannend, wird natürlich immer relevanter, gerade zur Entscheidungsfindung, auch wo die Grenzen sind, auch die Grenzen vom Datenschutz. Wir haben das Thema, wie bereite ich mich auf eine Beiratsrolle vor? Auch das ist sehr wichtig. Wie funktioniert eigentlich Beirat? Also ich habe ja in einem richtigen Unternehmen habe ich eine Beiratssatzung, die in der offiziellen Satzung verankert ist, wo die Arbeit erklärt wird. Da machen wir natürlich verschiedene Case Studies. Ja, intensives Programm.
Sehr interessant. Und damit ist, glaube ich, schon klar, warum wir hier über Professionalisierung reden, dass tatsächlich nicht mehr der alte Kumpel von mir, der anruft und sagt, geh da mal rein ins Unternehmen. Ich würde jetzt gerne auf die Beziehungsebene gehen und da Jens dazu holen, denn das ist ja auch immer noch ganz wichtig, dass der Beirat nicht nur kompetent ist und weiß, was er tut, sondern dass auch die Rollen vernünftig definiert sind. Jens schmunzelt schon, das ist sein Lieblingsthema, oder? Wie kriegt man die verschiedenen Rollen so zusammen, dass ein konstruktives Miteinander entsteht? Was sind so deine Erfahrungen da?
Ja, also ich sag mal so, ich glaube grundsätzlich, was häufig fehlt, ist ein ordentliches Erwartungshaltungsmanagement. Ich schilder jetzt mal ein bisschen provokativ, wie es tatsächlich läuft. Da sind ein paar mittelalterliche Säcke, die sagen, ich bin jetzt so cool, ich bin jetzt nicht nur Geschäftsführer, sondern ich werde jetzt auch Beirat. Das macht sich im Rotary Club gut und außerdem hebt mich das in meiner Glaubwürdigkeit nochmal raus. So, und ich kriege da wahrscheinlich jetzt gleich ein riesen Bashing. Aber um mal ganz bewusst zu überspitzen, die Leute fliegen dann ein oder fahren mit dem Auto oder mit dem Zug, haben 2 Tage vorher Unterlagen gekriegt, die sie sich dann more or less mal durcharbeiten, weil sie ja glauben, sie sind souveräne Geschäftsführer und dann hocken die da zusammen 3-4 Stunden, dann wird eine Agenda durchgeprügelt und dann fährt man wieder auseinander und 4 Monate später kommt das gleiche Spiel von vorne. Der Inhaber, der sowieso Beirat blöd findet, weil er ja glaubt, er kann das eigentlich alleine, ist froh, weil er seinen Banken gegenüber sagen kann, er hat auch einen Beirat, da sitzen auch irgendwelche honorigen Leute drin und alle sind glücklich. Ne? Die kriegen dann ein bisschen Handgeld, meckern, weil es viel zu wenig ist für die Haufen Arbeit, die sie da haben. Faktisch bringt das das Unternehmen null weiter. Das andere Extrem, da ist ein sehr, sehr offener Unternehmer, der sagt, ich habe verstanden, ich bin an der Spitze alleine und ich brauche wirklich Jungs und Mädels, die mich challengen. Ich brauche Leute, die jetzt für das, was das Unternehmen gerade durchmacht oder was dem Unternehmen bevorsteht, eine echte Expertise haben und die den ganzen Scheiß, den ich die ganze Zeit verzapfe, auch hart challengen. Und die gehen rein und der sagt von vornherein, Leute, ihr müsst mir natürlich nicht unbedingt bis ins Detail helfen bei den Zahlen. Das ist okay, das gehen wir durch, das machen wir agendamäßig so, wie wir es tun müssen aufgrund der Verpflichtung. Aber hier habe ich einen Agenda-Punkt und auf dem bereitet euch richtig vor. Hier sind nochmal 5 Commercial Due Diligence Berichte und hier erzähle ich euch nochmal, wie die Ausgangssituation ist. Und dann will ich in den 2 Stunden mit euch da wirklich hart durchgehen, damit ich am Ende des Tages für uns alle eine bessere Entscheidung fällen kann. Und dann hocken die zusammen und dann streiten die wie die Kesselflicker, weil sie sich aber als Person in der Beziehung, da wolltest du ja drauf hinaus, weil sie sich vertrauen und in der Person sicher sind und wissen, dass ihr Mehrwert darin liegt, den Firmeninhaber, das Management hart zu tackeln, hart zu challengen, im Sinne des besten Ergebnisses für das Unternehmen. Und dann gehen die auseinander und dann ist da absolute Klarheit auf der Managementseite, auf der Beiratsseite. Jeder ist so tief im Thema drin, dass er das dann auch als Ambassador für das Unternehmen nach außen tragen kann und findet ein echtes Bonding statt. So, und wir sind immer noch in der ersten Extreme, relativ gesehen, und wir müssen uns in die andere Extreme entwickeln und da ist dann mein Appell, ich meine, ich hatte mal das große Glück als Vorstandsassistent der Deutschen Bank, 20 Industriemandate betreuen zu dürfen für meine Chefs, 3 Vorsitzmandate, so Kleinigkeiten wie Conti, Ohrenstein und Koppel, WMF als Vorsitz und dann Benetton, Ducati, Fiat, Biagio, whatever. Die Leute können das gar nicht alles handeln, wenn sie nicht Berufsbeirat sind. So, und ich warne halt davor, sich diese Rolle umzuhängen und gleichzeitig zu glauben, dass man das so nebenher machen kann. Das ist ein echter, anstrengender Job, wo es wirklich darum geht, sich einzuarbeiten und mit dem Unternehmen wirklich tief zu connecten und zu identifizieren.
Paul, ich weiß, dass du sehr eng bist mit vielen, vielen Managern, die du auch als Headhunter besetzt oder die du von früher kennst und ihr werdet bestimmt auch Sorgen, Nöte, Erfahrungen austauschen. Wenn die dir von Beiräten berichten, sind das eher positive Berichte oder sind es eher negative Berichte, dass sie die als störend oder als wenig hilfreich empfinden?
Also ganz ehrlich, ich bin jetzt bei das Thema Beirat nicht so eng dran. Und wir suchen auch nie Beiräte. Es gibt ja jemanden in Frankfurt, der macht das Fulltime als Headhunter. Ich kenne ihn auch. Aber wir haben höchstens Leute, die gerne PE unterstützen würden, wo sie ihre Branchenexpertise haben, ja. Aber ich kenne das nicht so, wie Jens es jetzt beschrieben hat. Meine damalige Auftraggeber haben immer Berater geholt. Ne? Und Dirk, du hast ja bewusst gesagt, wir sind keine Berater. Hast du diese Abgrenzung jetzt aus rechtlichen Gründen betont oder wie muss ich das verstehen, Dirk?
Nee, das geht genau um die Vertrauensposition, was der Jens gerade gesagt hat. Der Beirat sollte, wenn er ein Thema sieht, jetzt nicht sagen, komm, ich wechsle mich kurz selber ein, ich mache das für euch. Sondern der soll wirklich auf dieser Sparing-Partner-Ebene sein, damit der Unternehmer auch nicht immer Angst hat, der verkauft mir jetzt was. Weil der Steuerberater und der Rechtsanwalt, wenn die dann irgendwie immer sehen, ach ja, oh, da sehe ich ein neues Mandat, da kann ich ja wieder ein paar Tage verkaufen. Sondern der Beirat, der wird ja auch auf 2 oder 4 Jahre bestellt, genauso wie ein Aufsichtsrat. Und dann sollte sich hier eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit entwickeln, wo der Unternehmer, die Geschäftsführung auch mal, wie man immer so sagen, in einer risikofreien Umgebung mal Dinge diskutieren können. Nicht mit den Mitarbeitern, sondern hier mit Profis auf Augenhöhe. Da kann man was diskutieren, da kann man auch mal was über ein Jahr oder 2 Jahre entwickeln. Und dann will ich auch nicht immer die Angst haben, dass da jetzt ich war früher bei Accenture, dass da ein Berater sitzt, der jetzt, dass dann gleich 20 Berater kommen, ja. Sondern der ist auf der Ebene. Ich bin ja auch ein M&A-Mann vom Hintergrund. Ich sitze in einem Beirat und die machen sehr viel Zukäufe. Ich habe denen aber gesagt, pass auf, ich mache nicht für euch die Zukäufe. Ich challenge die M&A-Berater. Ich challenge mit euch die M&A-Story. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen bei uns, wir sagen immer ganz klar, ein Beirat ist ein Sparringspartner und kein Berater. Ja? Das nicht rechtlich, sondern einfach so vom Mindset her.
Aber im Kontext Sparringpartner schon Berater, ne?
Er gibt schon Rat, natürlich, aber er diskutiert und challenged auch sowas, ja.
Frage, wenn ich darf, Michael, an Dirk. Bist du exklusiv bei Familienunternehmen unterwegs, Dirk, oder?
Nein, wir haben sogar auch PEs, die sich bei uns melden. Also als Verein machen wir auch eins. Wir haben inzwischen 220 Beirätinnen und Beiräte. Und es kommen ja auch Unternehmen zu uns, Gesellschaft zu uns, auch PE-Gesellschaft und sagen, pass mal auf, ich habe die Rolle, die muss ich jetzt besetzen. Zum Beispiel ein ganz guter Punkt, da kam neulich jemand, die haben eine inzwischen börsennotierte Beteiligung und haben gesagt, pass auf, wir haben dann immer so einen Fragebogen, den wir durchgehen, was sie dann wollen. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen einen echten Aktiven. Wir brauchen jemanden, der auch mal ins Werk reingeht, der auch mal mit uns ins Ausland ins Werk reingeht. Das ist natürlich was anderes, als wenn jemand sagt, pass auf, wir haben 6 Beiratssitzungen und das ist unsere Erwartung. Also dieses Erwartungsmanagement vorneweg müssen wir prüfen. Unsere Beiräte haben ein bisschen über 300 Mandate. Das ist wirklich querbeet.
Letzte Frage dann an der Stelle von mir, Dirk, sonst schmeißt der mich an mich raus. Wie ist das mit Equity-Beteiligung dann? Kennst du das auch so, dass in der Private-Equity-Welt die Beiräte Beteiligung haben?
Ja, bei manchen Branchenexperten ist das schon üblich. Also wenn ich mir jetzt so, ich sage jetzt mal so eine Koryphäe reinholen will, der sagt, ja, die Vergütung, das ist nett, aber interessiert mich nicht so, sondern ich sehe das jetzt als ein 2- bis 4-Jahres-Engagement und dann möchte ich vielleicht auch was abhaben vom Kuchen. Das sehen wir schon immer wieder, ja.
Ich habe gestern mit einem Beirat gesprochen im Private Equity Kontext und der sagt es sogar, es ist für ihn und für seine Investoren die Bedingung, wenn er in den Beirat geht, muss er co-investieren. Das ist kein Kann, sondern ein klares Muss, so hat er es mir erzählt.
Ja,
so kenne ich dich auch.
Wir hatten so eine Situation vor 2 Wochen, da haben sich auch jemand reingeholt, der Beirat hat dann irgendwie gesagt, er hätte gern einen relativ stolzen Tagessatz. Na, meine ich auch, das ist jetzt nicht der richtige Ansatz. Also der sollte dann schon irgendwo am Erfolg beteiligt sein.
Gibt es Unterschiede bei den Erwartungshaltungen an den Beirat oder an den Input des Beirats zwischen Familienunternehmen und Private Equity? Gibt es da Muster, in denen die sich ja dann doch grundlegend unterscheiden?
Es kommt darauf an, wie professionell die Familie ist.
Okay.
Also die so eine Situation, ich habe 3 verschiedene Familienstämme, was ich ja immer mehr habe. Ja, die Familien, die werden halt größer. Da ist die Erwartung sehr ähnlich. Da will ich wirklich eine Kontrollfunktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite will ich auch wirklich die Impulse haben, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt. Das unterscheidet sich vom PE kaum. Der PE ist ein bisschen emotionsloser, sage ich jetzt mal. Also deswegen trifft er manche Entscheidungen auch schneller, was manchmal auch Teil des Erfolges ist. Aber in den professionellen Beiräten ist das sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen.
Naja, ich sag mal, Private Equity geht schon in die professionelle Richtung. Die suchen sich Leute, die für die bevorstehende Entwicklungsstufe des Unternehmens maximalen Mehrwert bringen können und sind da in der Beziehung emotionslos. Also denen ist wurscht, ob es eine Beziehung gibt oder nicht. Die brauchen Leute, die das tatsächlich im professionellen Sinne mit nach vorne bringen. Und bei den Familiengesellschaften ist es eben, also ich sag mal, ich bring's mal wieder so auf den Punkt, starke Gesellschafter, Geschäftsführer wollen einen starken Beirat und schwache Gesellschafter, Geschäftsführer tragen nur einen schwachen Beirat. Es ist wie immer im Leben, wenn du ein Growth Mindset hast und wenn du sagst, okay, Kollaboration bringt mich weiter, dann suchst du dir auch Leute mit einem Growth Mindset, die eben kollaborationsfähig sind und dir einen echten Mehrwert bringen. Wenn du glaubst, es gibt sowieso keine Sparring Partner, weil du niemanden auf Augenhöhe lässt, dann wirst du auch immer ein entsprechendes Gremium um dich herum scharen, die eben gar kein Interesse haben, mit dir wirklich auf Augenhöhe zu gehen.
Jens, du hast zwei ganz interessante Sachen gesagt. Das eine ist, das klang ja nach einem sehr professionellen Casting-Prozess, den Private Equity macht. Also die definieren Zielbild und suchen dann am freien Markt die richtigen Leute. Dann hast du aber in dem Nebensatz erwähnt, die achten gar nicht so sehr auf die Beziehungsebene.
Nein, ich habe gesagt, die sind da nicht emotional, was die Beziehungsebene angeht des Beirats mit dem Gesellschafter. Denen ist wurscht, ob das ein Vertrauter ist oder nicht.
Okay.
Die suchen erstmal fachlich, inhaltlich mehrwertbringende Menschen.
Dann anders gefragt, haben Private Equity ist das auch im Blick bei aller fachlichen und strategischen Eignung, dass die testen, ob das auch matcht mit dem Management?
Ja, natürlich im Sinne dessen, was Private Equity darunter versteht. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Ja, die Beispiele, die ich habe und wo ich das begleite, da legt man dann großen Wert drauf, weil die wissen, wenn die Beziehung nicht funktioniert, ne, wir hatten das im Herbst in dem Podcast, dann wirkt sich das maßgeblich aus auf die Performance des Unternehmens. Natürlich ist denen wichtig, dass die eine Arbeitsebene finden, die von Vertrauen geprägt ist. Ob die das dann tatsächlich bis zum Letzten dann auch entsprechend begleiten und sicherstellen, das ist was anderes. Aber die haben schon verstanden, dass man da nicht zwei Streithähne aufeinander loslassen sollte, wenn der eine den anderen nicht akzeptiert, dass das einen negativen Impact hat. Also, ich meine, klar.
Dirk, was erlebst du denn, wenn Private Equity Beiräte suchen? Was sind da so die Stärken und Schwächen, wenn man mal die Gattung als Ganzes betrachtet? Was machen die richtig gut und wo siehst du als Experte noch Verbesserungspotenzial?
Also das erste Mal, das ist in beiden Arten, also Familienunternehmen und EE-geführten Unternehmen gleich, das ist dieses Erwartungsmanagement. Das ist das, was wir auch inzwischen sehr stark abfragen. Wir haben auch Beiräte, die nach der zweiten Sitzung wieder aufhören und sagen, das ist hier so ein Kaffeeclub oder ja Frühstücksdirektorclub, das ist nicht das, was ich will. So, und Leute, die 30 Jahre selber in der Geschäftsführung waren, die machen ja das nicht wegen des Geldes, sondern die sagen, ich habe da Lust drauf, ich will da noch ein bisschen was bewegen, ich will jetzt nicht mehr jeden Tag arbeiten, aber ich habe da schon noch Lust, ein, zwei Unternehmen bei der Entwicklung zu unterstützen. Das ist das eine. Die BEs, klar, die sind professioneller. Da kriegen wir sehr genaues Briefing. Die sagen ganz genau, was sie haben wollen. Die sagen ganz genau, was sie nicht haben wollen. Und das ist auch viel einfacher für den, der sich als Beirat dann bewirbt. Ja, bei uns ist ja, ja ein Bewerbungsprozess. Bei den meisten, muss ich sagen, ist das ein bisschen besser. Und es kommt fast immer das Thema Branchenexpertise, das steht wirklich an Nummer eins. Und dann vielleicht noch rechts und links ein paar Themen, wo sie sagen, okay, wir brauchen jemanden, der weiß, wie man in den asiatischen Markt reingeht. Oder wir brauchen jemanden, der uns jetzt hier bei der Digitalisierung so ein bisschen hilft. Nicht ein Berater, sondern auch hier wieder jemand, der schon mal das Thema, ich sag mal, in eher klassisch technisches Unternehmen, in digitales Unternehmen wandelt, mit allem, was dazugehört.
Stimmt meine These bei Private Equity, dass das Thema Performance-Überwachung auch ein wichtiges ist für Beiräte? Sprich, wenn die Performance nicht funktioniert, wenn der Plan verfehlt wird, wenn vielleicht sogar die Finanzierung anfängt zu wackeln, dass da ein Beirat, der von einem Private Equity entsandt wird, sehr viel aktiver auf das Management zugeht, als es vielleicht in Familienunternehmen der Fall ist?
Ja, auf jeden Fall.
Was für Konflikte entstehen dann? Er steht ja dann eher dem Gesellschafter näher. Der Manager ist der, Paul hat es neulich im Podcast erzählt, der vielleicht als CFO die Zahlen nicht bringt, der sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlt. Entstehen da oft Konflikte, dass ja der Beirat nicht mehr als neutral wahrgenommen wird von den Managern, sondern als harter Watchdog oder Einpeitscher des Gesellschafters?
Naja, ich sag mal, wenn die Performance nicht abgeliefert wird, was heißt denn da neutral sein? Also im Endeffekt arbeiten alle für das Beste des Unternehmens. So, und wenn das Unternehmen sich nicht entwickelt, wenn es da anfängt, wirklich Probleme zu geben, dann ist es ja die Verpflichtung aller im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung sicherzustellen, dass man weiß, woran das liegt und dass man Risiken identifiziert, risikomitigierende Faktoren aufzeigt und dann in die Umsetzung geht. Und wenn das Management, was da zuvorderst die Verantwortung dafür hat, diese Maßnahmen nicht identifiziert oder nicht implementiert, dann ist der Beirat natürlich verpflichtet, da entsprechend nah ranzurücken. Und es hat nichts zu tun mit parteiisch sein, sondern it's in the best interest of the company. Und dadurch, dass sowohl Private Equity eigentlich als auch Management und Beirat Interessen gleichgerichtet sind, hört die Neutralität da auf, wo das Wohl des Unternehmens gefährdet ist.
Dirk, gehört zu eurem Ausbildungsset auch sowas wie Konfliktmanagement oder Meditation oder wie, Mediation oder wie auch immer, dass sowas im guten Rahmen bleibt?
Meditation sollte auf jeden Fall aufgenommen werden. Das würde sehr viele Konflikte im Vorfeld lösen.
Also, wir haben Meditation vor der Beiratssitzung, ist wirklich manchmal ganz gut, oder in den Pausen. Nee, also Konfliktmanagement haben wir, weil wir natürlich in Familienunternehmen, gerade mit verschiedenen Familienstämmen, Konflikte haben. Ja, und nehmen wir mal so eine klassische Situation. Es gibt drei Familienstämme inzwischen, die womöglich alle 33% halten. Nur von einer Familie sitzt ein Geschäftsführer drin. Ich sage jetzt mal aufgrund seiner Fähigkeit. Und die anderen zwei gucken natürlich immer ganz kritisch drauf. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Situation kommt, wir investieren jetzt in ein neues Werk, 5 Millionen. Dafür gibt es aber dieses Jahr keine Ausschüttung. Das finden jetzt nicht alle toll. Da gibt es Konflikte. Also wir haben das Thema Konfliktmanagement. Und wir machen für unsere Beiräte immer wieder mal Nachschulungen, Sonderschulungen. Wir haben das Thema Mediation, Konfliktmanagement. Das ist gut und ja, gerade in manchen Familienunternehmen, das knallt manchmal schon. Und manchmal spürt man auch so, die sind sich aber nicht so richtig grün. Da kann das helfen.
Also ich würde das mal verstärken wollen, Dirk. Also ich bin ja ausgebildeter Mediator und er weiß, du kannst nur anders zusammenarbeiten, wenn du die zugrunde liegenden Konflikte aufgelöst hast. Wir müssen nicht glauben, dass sich Dinge ändern lassen, wenn ich vergesse, dass da die inneren Kinder am Tisch hocken. Gerade bei den Familien, da haben wir eine Rollenkonfusion über Jahrzehnte, weil da sitzen die Kinder mit den Eltern als Gesellschafter und dann hinterher Geschäftsführer oder Beiräte mit diversen Rollenhüten am selben Tisch. Und müssen die Konflikte, die es in diesen jeweiligen Rollen gab, irgendwo versuchen aufzulösen. Das ist ganz schwierig. Diese inneren Kinder, ich meine, das geht so weit, das wisst ihr doch alle. Da bist du in einer Beiratssitzung und du verstehst gar nicht, was da gerade passiert. Da bewerfen die sich sprichwörtlich mit den Förmchen als Dreijährige im Sandkasten. Und mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich zu den Beiräten, als ich eine Beiratssitzung beobachtet habe, gesagt habe, okay, ich nehme euch jetzt alle drei und zieh euch an den Ohren aus dem Sandkasten. Merkt ihr eigentlich, was gerade abgeht? Da ist auch häufig so viel Emotionalität drin und unterschwellige Konflikte, dass die Leute noch nicht mal mehr reflektieren, was sie gerade tun. Und da ist eine Mediationskompetenz oder zumindest die Befähigung, auch im Beirat diese Situationen zu erkennen und dann auch zu intervenieren im Sinne von so einem Timeout, aus meiner Sicht extrem wichtig, damit die Leute eine Möglichkeit haben, das zu reflektieren.
Ja, und dann gibt es noch die nächste Stufe, ist, dass du zwei Geschäftsführer hast, die sich nie mehr vertragen.
Ja.
Und dann ist gerade der Beirat auch gefordert. Ja. Also ich habe auch eine Mediationsausbildung gemacht. Mein Mediator ist hauptsächlich damit beschäftigt, auf Vorstandsebene Konflikte zu lösen. Das ist seine Haupttätigkeit. Ja, und das kann dann auch eine Rolle sein. Ja, klar, also wenn irgendwann dann der Konflikt zu groß ist, also entweder trennt man sich dann oder man muss dann wirklich mal so einen Prozess machen. Und das ist auch eine Rolle, die ein guter Beirat und Aufsichtsrat wahrnimmt. Wir kriegen es ja bei den großen Unternehmen manchmal aus der Presse mit, was da für Konflikte sind, die sich dann so hochschaukeln, dass sie sich trennen. Familienunternehmen oder PE-geführten Unternehmen sagt man halt, okay, wir kriegen das ohne Presse hin. Ja, aber das ist dann Arbeit. Und das sind auch Dinge, wo ein langjähriger Beirat unterstützen kann, weil er halt die Vertrauensposition hat und weil er auch die Historie kennt. Versus ein Berater, der nur 2 Monate reinkommt.
Darf ich eine Anekdote von mir geben? Ich war Mitglied eines Dreier-Geschäftsführung bei Private Equity Portfolio Firma Automobilindustrie. Sehr schwierige Industrie. Finanziell ging so. Wir haben dann angefangen, im Kunststoffbereich zu investieren. Ja, sehr kapitalintensiv. Ich war nicht dafür als CFO, weil Dinge haben wir teilweise nur zum 30% ausgelastet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist die Beziehung dann immer stressiger geworden. Und es war dann nicht mehr ein Dreieck-Geschäftsführung, es war ein 2-gegen-1-Geschäftsführung. Und dann hat man gesagt, wir holen einen Coach für euch. Da haben wir beim Coaching festgestellt, die Schnittmengen würden immer weniger, nicht mehr beim Coaching. Ja, am Ende des Tages bin ich zum PE-Gesellschaft und habe gesagt, ich muss hier raus. Das war echt, echt grausam, weil es war 2-1. Die haben sich auch in meinen Bereich rein reagieren wollen. Das habe ich gar nicht akzeptiert. Aber es war nicht klar geregelt. Also ich finde, Dirk, vielleicht kannst du mir da helfen, so eine 2-1 auch funktioniert und der eine dann geht leer aus. Kennst du das so oder wie ist das üblicherweise in einer Dreiergeschäftsführung? Ich fand es sehr schwierig.
Ja gut, also klassisch in der Dreiergeschäftsführung macht halt mal eine Geschäftsordnung, wer für was verantwortlich ist. Also die kennen wir alle. Aber das ist ja dann sowas, in einer Beiratssitzung, da merke ich das ja, wie der eine dem anderen reinfuscht, wie man jetzt mal auf Schwäbisch sagt. Ich glaube, genau da muss dann ein guter Beirat reingehen. Und dann wieder ein unternehmerisch geprägter Beirat, der das aus seinem eigenen Leben kennt, der kann da agieren. Wenn da aber ein Steuerberater und Rechtsanwalt sitzt, der kennt das gar nicht. Der Rechtsanwalt guckt vielleicht auf die Satzung und sagt, pass mal auf, Jungs, da steht aber das. Der Unternehmer sagt, pass mal auf, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, das Übliche. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Jetzt nehme ich euch die Förmchen weg und jetzt hören wir mal auf zu streiten. Wir haben das Wohl des Unternehmens im Blick. Natürlich ist der Beirat jetzt auch nicht immer so, dass er das alles lösen kann, ja, und die ihm immer zuhören, aber er kann da zumindest mal bis zu einem gewissen Punkt helfen.
Also der Beirat hat auch ein kulturgebendes Element, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Auch der Beirat ist dafür verantwortlich, wie man miteinander umgeht. Und gerade in den Momenten, wo der Beirat mit der Geschäftsführung unterwegs ist, und deswegen finde ich gut, was du sagst, Dirk, und feststellt, da haben wir ein Kulturproblem. Dann ist er verpflichtet, da reinzugehen und im Sinne eines Recontractings auch nochmal sagen, okay, wie wollen wir denn eigentlich hier zukünftig miteinander umgehen, um die Probleme anzugehen, die das Unternehmen hat? Ja, und dann hat er tatsächlich aus meiner Sicht diese Verantwortung und die wird ihm nur zugestanden sozusagen, wenn er als Sparringspartner auf Augenhöhe vertrauensvoll auch akzeptiert ist auf der Geschäftsführung. Ja, und das macht es so brisant, warum diese Vertrauensstellung so eine erhebliche ist. Weil in dem Moment, wo zwei sich streiten und einer reingeht, den ich nicht akzeptiere, dann passiert gar nichts. So, und das heißt wiederum, ich kann auch nicht nur 4-mal im Jahr mal kurz einfliegen, sondern ich muss tatsächlich im Sinne der Sache mit dem Management auch intensiver arbeiten an diesen Themen. Ne? Und damit ist der Zeiteinsatz einer normalen Beiratstätigkeit oder vielleicht besonders für den Vorsitzenden, der ist ja nicht unerheblich. Und das machst du mal nicht eben 15 Mal, oh, ich habe 15 Beiratsmandate, sondern das machst du vielleicht 1 oder 2 Mal neben deiner Geschäftstätigkeit, die du in der Regel ja selber noch hast, und dann bist du durch, dann bist du voll ausgelastet.
Nur ganz kurz, Michael, bei dieser eine Geschichte, weil das hat viel mit Vertrauen zu tun. Es war äußerst politisch, es war schrecklich politisch. Die Beiräte waren auch politisch beteiligt, ja. To make a long story short, ich bin ausgeschieden und 12 Monate später haben sie Insolvenz angemeldet.
Das ist ein sehr interessantes Gespräch bis hierhin, Männer. Ich würde noch zum Schluss ein kleines Rollenspiel mit euch machen. Und zwar, ich habe eine Frage vorbereitet für jeden von euch. Ich bin gespannt, wie ihr sie beantwortet. Und ich fange mal an bei Paul, gehe dann zu Jens und zum Schluss räumt unser Experte direkt das dann ab. Paul, nach welchen Kriterien würdest du einen Beirat für deine Firma Finance People Solutions, eine Executive Search Boutique, aussuchen? Was würde auf der Liste stehen? Wen willst du unbedingt in deinem Board haben?
Branchenkenntnisse, strategisch smart, persönlich integer, kreativ, out of the box, innovative.
Danke, Paul. Meine Bewerbung kriegst du nachher per E-Mail. Jens, wie würde der perfekte Beirat aus deiner Sicht für dein Coaching-Business, für deine Firma aussehen?
Ich würde mir auf jeden Fall eine feine Kerlin als Beiratsmitglied wünschen. Das heißt, werteorientiert, integer, hast du schon gesagt, und jemand, der absolut komplementär ist, weil ich ja weiß, mein Blick aufs Universum ist so irrelevant, dass jeder zusätzliche Blick aufs Universum, wenn er denn ein anderer ist, mich grundsätzlich bereichert. Also einen stärkendiversen, komplementären Partner, der dann für die jeweilige Situation, in der mein Coaching-Business ist, auch einen echten Mehrwert bringt.
Danke. Und jetzt, Dirk, deine Firma, dein perfekter Beirat, wie sieht der aus?
Also auf jeden Fall mehrere, mindestens 3. Und zwar hier auch Branchenexpertise. Und dann in Abgleich mit meiner Strategie jemand, der mir hilft, über den Tellerrand hinauszugucken, was ich mit meinem Tunnelblick, den ich natürlich als langjähriger Unternehmer habe, der mir da hilft, rauszukommen. Das ist zum Beispiel gerade das Thema Digitalisierung. Klar, das kennen wir alle jetzt, aber wirklich mal jemand, der mir hilft. Und dann auch jemand, der, ja, als Familienunternehmen, der mein Werteverständnis hat und das auch in meiner Sinne weiterentwickelt. Als, gerade als Familienunternehmer habe ich von einem Freund schon ein schönes Thema, stay in the game. Also ich möchte als Familienunternehmen in die nächste Generation kommen, nicht in den nächsten Investitionszyklus. Und da denke ich ein bisschen anders. Da bin ich jetzt nicht auf Gewinnmaximierung, sondern sage ich, klar, ich brauche einen soliden Gewinn, damit mein Unternehmen funktioniert, aber es muss nicht maximal sein. Diese drei Branchenerfahrungen, jemand, der mir hilft, über den Tellerrand hinauszugucken und jemand, der mein Werteverständnis hat.
Sehr schön. Das war ein wunderbares Gespräch mit vielen, vielen Inputs. Ich danke euch dreien für die Teilnahme.
Dankeschön.
Und ich danke euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr Interesse habt am Thema Beirat, glaube ich, könnt ihr euch immer an Jens und an Dirk wenden. Ich glaube, da sind viele Tipps drin. Dirk nickt. Ich würde mir mal erlauben, deine Kontaktdaten in die Shownotes zu posten, damit der Weg kürzer wird. Beirat BW e.V. ist auch eine Empfehlung. Wenn ihr euch drei harte Tage geben wollt, da kriegt ihr sie. Aber am Ende des Tages hat man eine ganze Menge gelernt. Und jetzt auch schon in den 40 Minuten unseres Podcasts. Insofern danke, dass ihr dabei wart. Das war's für heute. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, freuen wir uns natürlich sehr. Eure TPEQ, das war heute Michael zusammen mit Jens, Paul und unserem Beiratsmacher Dirk Freiland. Auf bald bei unserem Podcast. Bleibt gesund und aufrecht.